Liebe Geschwister, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und lade euch ein, mit mir gemeinsam den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen, Kapitel 5. Wir werden heute gemeinsam die Verse 21 bis 22 näher untersuchen und ich lese die Verse vor. Dort sagt Paulus an Timotheus, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch. So viel Gottes Wort und lasst uns doch noch gemeinsam aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Herr Jesus, wir beten, dass du heute Abend gegenwärtig bist und uns lehrst, was diese Worte zu bedeuten haben, auf dass Quellen von ewigen Lebens durch uns fließen und uns erneuern in unserem Denken, dass wir erkennen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist für unser Leben, für die Gemeinde, dass wir dich mehr und mehr erkennen, dass wir deine Größe sehen, aber vor allen Dingen auch, dass wir die Verantwortung mehr und mehr erfassen, wie wir als deine Gemeinde umzugehen haben, miteinander, aber auch allgemein in der Gemeinde. Herr, lehre du uns durch deinen Heiligen Geist, wir sind abhängig von deiner Gnade, schenke uns auch Glauben für das, was du sagen wirst und vor allen Dingen auch, hilf uns, danach zu handeln, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Geschwister, ich denke, eine der größten Aufgaben, die Gott einem Menschen auf dieser Erde geben kann, wenn nicht sogar die größte Aufgabe, die ein Mensch von Gott empfangen kann auf dieser Erde, ist es, ein Ältester einer Gemeinde zu sein. Die Herde Gottes zu hüten, die Gemeinde Gottes zu leiten, das Volk Gottes in Gerechtigkeit und in Wahrheit zu führen. Und weil es gerade eine der größten Aufgaben auf dieser Erde ist, ist damit auch wahrscheinlich eine der größten Verantwortungen fließen damit hinein. Nicht nur eine ehrwürdige Aufgabe besteht in diesem Dienst, ein Ältester zu sein, sondern auch eine große, große Verantwortung und eine große, große Last. Und ich denke, die letzte Bibelstunde, als wir die Verse 17 bis 20 näher untersucht haben, haben uns einen kleinen Einblick gegeben, was der Dienst eines Ältesten ist, in welchen Aufgaben ein Ältester involviert ist und auch welche Verantwortung diese Aufgaben mit sich bringen. Paulus hat uns aufgezeigt, wie wir mit Ältesten in der Gemeinde umzugehen haben. Er hat uns aufgezeigt, erstmal fleißige Älteste, treue Älteste, diejenigen, die Gemeinde anleiten, diejenigen, die Sorge für die Gemeinde tragen, diejenigen, die sich für die Gemeinde hingeben, aber auch diejenigen, die in Wort und in Lehre, das heißt in der Predigt und in der Verkündigung des Wortes, Eifer an den Tag legen, wie wir mit diesen Ältesten umzugehen haben. Nämlich indem wir sie ehren und sie auch, wenn es möglich ist, finanziell zu unterstützen. Aber er hat uns auch weiterhin aufgezeigt, wie wir umzugehen haben mit Ältesten, die in der Gemeinde sündigen. Wir haben gesehen, dass es hier nicht um Lappalien geht, wo wir Älteste wegen irgendwelche Sachen anklagen können, sondern wirklich bewusste Sünden und auch Sünden, die ein Ältester beständig tut, wenn er in Sünde verharrt, wie wir mit Ältesten umgehen sollen, dass wir sie öffentlich vor der ganzen Gemeinde ermahnen sollen bezüglich dieser Sünde. Und vor allem soll dadurch sichtbar werden, dass ein Ältester gerade wegen seiner hohen Aufgabe mehr Acht auf sich haben soll, mehr sich in der Gottesfurcht üben soll. Dass ein Ältester diese Aufgabe nicht leichtfertig nehmen soll. Aber auch die Verse, die wir heute betrachten, die anschließend an das gesagt wird, was Paulus zuvor geschrieben hat, zeigt uns auf, dass ein Ältester eine große, große Last trägt. Dass ein Ältester eine hohe Verantwortung trägt. Wir können es auch allgemeiner sagen, geistliche Leiter in der Gemeinde tragen eine große Verantwortung. Ob es ein Ältester ist oder ob es allgemein ein Leiter in der Gemeinde ist, wir tragen eine große Verantwortung. Denn nachdem Paulus Timotheus und auch die Gemeinde unterwiesen hat, wie wir mit Ältesten umgehen sollen, richtet er sich jetzt persönlich an Timotheus. Zunächst hat er aufgezeigt, wie er mit diesen und diesen Gruppen umgehen soll, wie er mit Witwen umgehen soll, wie er mit Bedürftigen umgehen soll, wie er auch mit Ältesten umgehen soll. Und jetzt wendet sich Paulus wieder persönlich an Timotheus und sagt zu ihm, was ihn persönlich betrifft. Er sagt hier nämlich, ich bezeuge ernstlich, oder wie es im Urtext steht, ich beschwöre dich. Jetzt geht es um die Verantwortung, die Timotheus trägt, diese Aufgaben treu auszuführen. Jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche Personengruppen, auf die Timotheus achten soll, sondern jetzt geht es darum, dass Timotheus diese Aufgabe wahrnehmen soll. Ich beschwöre dich. Und wir haben in diesen zwei Versen einmal den Zeugenstand, den Paulus bei dieser Beschwörung, bei dieser Zurede zu sich auf die Seite holt. Und dieser Zeugenstand besteht aus Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Das heißt, die ganze unsichtbare Welt beobachtet Paulus in dem Moment, wo er diese Verse schreibt, aber auch Timotheus in dem, ob und wie er diese Aufgabe wahrnimmt. Und nachdem Paulus den Zeugenstand benannt und aufgezeigt hat, richtet er sich an Timotheus und er stellt einige Anforderungen oder einige Aufgaben an Timotheus. Und heute werden wir 4 bzw. 5 von diesen Aufgaben näher anschauen. Wir werden also zuerst den Zeugenstand anschauen. Und diese zeigt uns, dass die Aufgabe wirklich ernst ist, die Timotheus oder die ein geistlicher Leiter in einer Gemeinde hat. Und dann werden wir anschließend die 4-fache Aufforderung ansehen, damit wir erfahren und lernen, wie wir in dem Haus Gottes uns zu verhalten haben. Das ist doch das Anliegen, das Paulus belastet, nicht wahr? Das haben wir schon immer wieder gesehen in Kapitel 3, Vers 15. Er will Timotheus aufzeigen, wie wir als Gemeinde im Haus Gottes uns verhalten. Es geht nicht darum, irgendein Gedankengebäude oder irgendwelche persönlichen Vorstellungen, wie wir die Gemeinde leiten sollen und vielleicht könnten wir hier noch oder da noch was tun. Paulus zeigt uns hier die Ernsthaftigkeit auf, wie wir uns im Haus Gottes verhalten sollen und vor allen Dingen, wie wir auch mit Ältesten umgehen sollen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen anhand diesen 2 Versen. Zunächst mal zu dem Zeugenstand, den Paulus aufruft. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Wenn wir uns vor Augen malen, welche Aufgabe Paulus Timotheus zuvor gegeben hat, dann müssen wir sagen, es ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Er muss, wenn es nötig ist, Älteste, die gesündigt haben, vor der ganzen Gemeinde ermahnen. Ich meine, ist es nicht so, dass es uns schon schwerfällt, Brüder oder Schwestern unter 4 Augen zu ermahnen, wenn wir eine Sünde gesehen haben, es fällt uns schwer. Das ist keine leichte Aufgabe. Und Timotheus soll, wenn es nötig ist, einen Ältesten, einen autoritären Mann vor der ganzen Gemeinde ermahnen, wenn er ihn einer Sünde überführt hat. Es ist wahrlich keine einfache Aufgabe, die Timotheus hier von Paulus bekommen hat. Und um diese Aufgabe oder um für diese Aufgabe gestärkt zu werden, macht Paulus deutlich, wer Timotheus und wer uns beobachtet. Macht Paulus deutlich, vor wem wir verantwortlich sind. Er sagt, ich bezeuge ernstlich. Und mit diesem Wort bezeuge, das ist ein sehr, sehr starker Ausdruck, den Paulus hier verwendet. Und der Gedanke in diesem Satz besteht darin, dass jemand in der Gegenwart von Zeugen etwas ausspricht. Wenn Paulus sagt, ich bezeuge ernstlich vor, mit diesem Wort vor, beschreibt er jetzt diesen Zeugenstand. Und der Zeugenstand besteht aus Gott, Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Das heißt, das, was ich dir jetzt sage, Timotheus, das schreibe ich in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und du stehst in der Verantwortung, diese Aufgaben auszuführen, mit dem Bewusstsein, dass Gott, dass Jesus und die Engel, die über die Schultern schauen, währenddem du diese Aufgaben ausführst. Die ganze himmlische Welt beobachtet dich. Timotheus soll nicht in erster Linie die Ältesten fürchten. Er soll sich nicht in erster Linie vor den Reaktionen der Menschen fürchten. Er soll Gott fürchten. Er soll nicht in erster Linie darüber nachdenken, was die Menschen über ihn denken werden, was die Menschen über ihn reden werden oder was die Menschen überhaupt mit ihm machen werden, sondern er soll Gott mehr fürchten. Er soll Gott mehr gehorsam sein wie den Menschen. In Sprüche 29, Vers 25 heißt es, Menschenfurcht legt einen Fallstrick, wer aber auf den Herrn vertraut, wird in Sicherheit gesetzt werden. Wenn wir Menschen mehr fürchten als Gott, dann werden wir zu Fall kommen. Aber wenn wir Gott mehr fürchten und mehr gehorsam sind als den Menschen, dann können wir sicher sein, dass Gott auf unserer Seite ist und dass er uns beistehen wird bei den Aufgaben, die uns auferlegt sind, vor allen Dingen auch bei so einer schweren Aufgabe, die Timotheus hier von Gott bekommen hat. Dieses Wort Bezeuge wird im ganzen Neuen Testament nur noch zweimal verwendet. Und wir wollen uns eine Stelle davon anschauen, die finden wir im zweiten Timotheusbrief, um zu verstehen, welch eine Ernsthaftigkeit in diesem Wort liegt. 2. Timotheus 4, Vers 1. Dort ruft Paulus wieder die Zeugen auf seine Seite und sagt, ich bezeuge ernstlich vor Gott, also hier, ich bezeuge ernstlich, wieder dasselbe Wort, vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Interessanterweise, wenn Paulus dieses Wort verwendet, dann geht es meistens oder eigentlich immer um Gemeindeangelegenheiten. Hier in unserem Vers aus 1. Timotheus 5 geht es darum, wie er mit Ältesten umzugehen hat. Und hier in 2. Timotheus 4, Vers 1 geht es darum, dass er das Wort in der Gemeinde predigen soll. Das heißt, so das, was wir in der Gemeinde tun sollen, damit sollen wir nicht spielen. Wir sollen uns nicht selbst irgendwas überlegen und denken, wie wir mit denen und mit jenem umgehen sollen. Wir sollen uns auch nicht die Gemeindestruktur überlegen, wie wir dies und jenes handhaben sollen, sondern wir sollen uns fragen, was sagt Gott in seinem Wort? Wie sollen wir das Wort predigen? Wie sollen wir die Strukturen der Gemeinde aufrechterhalten? Wie sollen wir mit Ältesten umgehen? Wie sollen wir mit bedürftigen Menschen umgehen? Wir müssen Gottes Wort fragen, weil es eine ernste Angelegenheit ist, um die es hier geht. Das ist, was Paulus hier ausdrücken will mit diesem Wort. Aber auch der Zeugenstand, den wir uns jetzt anschauen wollen, zeigt schon alleine das Gewicht dieser Aufgabe. Hier geht es um Gott den Vater, die erste Person der Gottheit, unseres dreieinigen Gottes. Ihn ruft er als Zeugen auf, als er diese Aussage tätigte. Es geht um Christus Jesus. Es ist der Sohn Gottes, die zweite Person der Gottheit. Und es geht um die auserwählten Engel. Diejenigen, die Gott Tag und Nacht beständig dienen und ihm Loblieder singen. Es gibt auch die Engel, die gefallen sind, die Engel, die gesündigt haben, die Engel, die verdammt wurden, die Engel, die auch in Ketten gelegt wurden bis zum Tag des Gerichts. Aber hier ruft Paulus diese Zeugen in den Zeugenstand. Paulus erinnert Timotheus hier in gewisser Weise daran, dass Jesus Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wurde Mensch und hat sein Blut vergossen, um die Gemeinde zu erkaufen. Und die Gemeinde gehört Gott dem Vater. Er ruft praktisch die Eigentümer, diejenigen, die sich die Gemeinde erworben haben, diejenigen, die sich die Gemeinde gegründet und gebaut haben, ruft er als Zeugen in den Zeugenstand. Und er ruft auch die heiligen Engel in den Zeugenstand, welche versuchen, die Geheimnisse der Gemeinde zu ergründen und zu erforschen. Das sind die Zeugen, die Paulus aufruft. Und er zeigt damit auf, Timotheus, die Gemeinde gehört nicht dir, die Gemeinde gehört nicht mir, die Gemeinde gehört nicht irgendeinem Menschen. Sie gehört Gott, sie gehört Christus Jesus. Sei dir dessen bewusst. Ich meine, stellen wir uns vor, wir sind auf der Arbeit, oder auch in der Schule, wo auch immer. Und wir erledigen unsere Aufgabe. Würdest du deine Aufgabe nicht viel, viel gewissenhafter und ehrfürchtiger ausüben, wenn du wissen würdest, dass dein Chef dir die ganze Zeit über die Schulter schaut, währenddem du deine Arbeit erledigst? Oder dein Lehrer die ganze Zeit über deine Schulter schaut, währenddem du die Klassenarbeit schreibst? Würden wir dort nicht viel mehr ehrfürchtig sein und viel mehr unsere Aufgabe gewissenhaft erledigen? Ich denke schon. Und genau das versucht Paulus hier deutlich zu machen. Er will deutlich machen, Timotheus, die unsichtbare Welt, die wir nicht sehen, diese Welt sieht aber uns und sie beobachtet uns und sie sieht, wie wir in der Gemeinde umgehen. Und du sollst dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde eine reine Gemeinde ist. Du sollst dafür Sorge tragen, dass Gott sich erfreut an dem Leib, an seiner Braut, an seiner Gemeinde, die sein Sohn erworben hat durch sein Blut. Sei dir dessen bewusst und achte darauf. Es ist interessant, wenn wir die Bibel anschauen, vor allem in den Evangelien, werden immer wieder Gott, Christus Jesus und die auserwählten Engel erwähnt, wenn es um das Gericht geht, wenn Jesus Christus wieder auf diese Erde kommen wird. Lass uns dazu eine Stelle aufschlagen, Matthäus 16. Ich denke, dann werden wir noch mehr sehen, was Paulus im Sinn hat, als er diese Worte schrieb. Matthäus 16, Vers 27. Da sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen, also Jesus Christus, wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters, also Gott, mit seinen Engeln und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Wenn Jesus Christus auf diese Erde kommen wird, um zu richten, wird er kommen, aber er wird auch in der Herrlichkeit, das heißt in der Gegenwart seines Vaters kommen, mit den auserwählten Engeln und dann wird er Gericht ausüben. Und es gibt viele andere Stellen, uns immer wieder neu aufzeigen, dass wenn Gott richten wird, dass Gott der Vater gegenwärtig ist, dass Gott der Sohn gegenwärtig ist, dass heilige Engel gegenwärtig sind bei dem Gericht. Und so macht Paulus uns hier deutlich, hier geht es nicht um irgendetwas, sondern hier geht es auch um die Ewigkeit. Hier geht es um das Gericht. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und Verantwortung tragen für das, wie wir in seinem Haus umgegangen sind und ob wir dem treu waren, was er uns in seinem Wort gesagt hat. Ob wir die Gemeinde Gottes so geleitet haben, wie er es uns in seinem Wort befohlen hat. Das ist also der Zeugenstand, den Paulus hier aufzeigt, um Timotheus, aber auch um uns aufzuzeigen, dass wir nicht leichtfertig in der Gemeinde die Dinge handhaben sollen, sondern immer Gott fragen. Ich meine, er hat uns alles gegeben, alles aufgezeigt, wie wir in seinem Haus leben sollen. Wir müssen ihn nur fragen und dann gehorsam sein und danach leben. Habt ihr bis hierhin Fragen? Gibt es Ergänzungen oder war etwas unklar? Dann wollen wir anschauen, was denn genau die Aufgabe von Timotheus ist. Weshalb Paulus denn so eine ehrfürchtige und starke Kulisse aufbaut. Was soll denn Timotheus jetzt genau tun? Die Verantwortung von Timotheus. Paulus sagt hier, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst keusch. Diese Aufgaben gibt Paulus Timotheus jetzt auf den Weg. Mit dem Hinterkopf, mit dem Bewusstsein, Gott beobachtet uns in allem, was wir tun. Und ich will hier nochmal betonen, Paulus will hier dem Timotheus, aber auch uns keine Furcht einflößen. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit voller Furcht in der Gemeinde herumlaufen sollen und Angst haben sollen, ob wir ja was falsch machen. Gott ist ein gnädiger Gott und Gott ist nicht so, dass er die ganze Zeit über uns wacht und wenn wir einen Fehler machen, dann bestraft er uns. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat seinen Sohn für uns am Kreuz opfern lassen, selbst geopfert. Und er weist uns zurecht und er selbst lehrt uns und er unterweist uns, wie wir in seinem Haus zu leben haben. Aber was Paulus hier einfach machen will, ist, uns eine gesunde Gottesfurcht mit auf den Weg zu geben, damit wir voller Freude dem Herrn dienen, aber in Ehrfurcht. Voller Freude, aber in Ehrfurcht. Und Timotheus soll jetzt diese Dinge ohne Vorurteil beachten. Und mit diesen Dingen bezieht sich Paulus auf den unmittelbaren Kontext, aber auch auf den weiteren Kontext. Das heißt, er bezieht sich darauf, wie er mit den Ältesten umgehen soll, aber er bezieht sich auch darauf, wie er mit den Witwen umgehen soll und auch im gesamten Kontext des Buches, wie er sich im Haus Gottes verhalten soll. Diese Dinge soll er ohne Vorurteil beachten. Das heißt, er soll nicht auf die Person achten. Ohne Vorurteil bedeutet, also der Vorgang, wenn man Vorurteile hat, beschreibt jemanden, der im Voraus über eine Sache entscheidet, also im Vorhinein über so eine Sache entscheidet, basierend auf persönliche Vorlieben oder auch Parteiungen. Das ist, wenn jemand mit Vorurteilen richtet. Im Vorfeld eine Entscheidung treffen aufgrund von persönlichen Vorlieben oder auch Parteiungen. Als Beispiel, wenn wir uns Timotheus vorstellen oder auch auf uns selber schauen, der Charakter dieser einen Witwe gefällt mir nicht so sehr. Ich meine, ich sehe, dass sie wirklich alle Kriterien erfüllt für eine richtige Witwe und wir müssten sie eigentlich unterstützen, aber irgendwie passt mir ihr Charakter nicht. Ich würde sie ungern unterstützen. Das ist Vorurteil. Oder, ich sehe da den Ältesten, der sündigt gerade und ich sehe, dass er immer wieder dieselbe Sünde begeht. Aber er ist so beliebt in der Gemeinde. Und ich will es mir mit ihm nicht verscherzen. Ich spreche die Sache lieber nicht an. Und so trifft man im Herzen eine Entscheidung im Vorhinein aufgrund von persönlichen Vorlieben oder Parteiungen oder auch Angst. Und man beachtet die Dinge nicht, die Gott einem aufgetragen hat. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, mach das nicht. Beachte diese Dinge, die ich dir geschrieben habe, ohne Vorurteil. Triff nicht in deinem Herzen vorschnell Entscheidungen, sondern sei nüchtern und neutral. Es ist bei uns nicht auch oft so, dass wir Vorurteile haben gegenüber manchen Geschwistern? Dass wir mit dem Charakter des einen besser klarkommen als mit dem von dem anderen? Und dass wir vorschnell Entscheidungen treffen und in unserem Herzen eine Barrikade aufbauen manchmal? Genau das ist, was Paulus hier sagt, was wir nicht tun sollen. Ich meine, hier geht es in erster Linie darum, die Anweisungen über Witwe und über Älteste, wie man mit ihnen umzugehen hat. Aber ich denke, wir können das allgemein auf die Gemeinde übertragen und sagen, wir dürfen keine Vorurteile haben. Ich meine, wenn wir auf unseren Herrn Jesus schauen, über ihn wird mehrfach in der Bibel gesagt, dass er ohne Ansehen der Person richten wird. Genau das ist damit gemeint, ohne Vorurteil. Obwohl Jesus allen Grund hätte, Vorurteile zu haben, ich meine, er kennt das Herz eines jeden Menschen, das auf dieser Erde lebt. Und er kennt den Charakter eines jeden Menschen. Aber er wird ohne Vorurteil richten. Er wird ohne Ansehen der Person richten, weil er ein gerechter Richter ist. Weil er ein gnädiger Richter ist. Und alle, die durch sein Blut gewaschen sind, die werden umsonst gerechtfertigt. Und all diejenigen, die nicht gewaschen sind durch das Blut, die nicht gerechtfertigt wurden, werden gerecht gerichtet werden. Ohne Ansehen der Person, ohne Vorurteil. Das, was der Mensch angestellt hat, die Rebellion und die Sünden, diese Dinge werden gerichtet, ohne Ansehen der Person. Wenn unser Herr Jesus, wenn unser Gott und Heiland diesen Charakter hat, wie viel mehr sollte ein Leiter der Gemeinde oder wie viel mehr sollten seine Kinder in der Gemeinde diesen Charakterzug nachahmen? Ohne Vorurteil einander in der Gemeinde zu begegnen. Also Timotheus soll nicht aufgrund von persönlichen Vorlieben den einen Ältesten bevorzugen oder die eine Witwe vernachlässigen, sondern er soll nüchtern und neutral sein. Und Paulus erklärt Timotheus dann auch, wie genau er dies tun soll. Er sagt am Ende von Vers 21, indem du nichts nach Gunst tust. Also du sollst diese Dinge ohne Vorurteil beachten, wie? Indem du nichts nach Gunst tust. Das Wort Gunst kann in gewisser Weise auch bevorzugen bedeuten. Also er soll nicht vorschnell Menschen verurteilen, indem er Leute bevorzugt, indem er Menschen, die vielleicht Ansehen haben, Menschen, die Geld haben, bevorzugt. Es wird gesagt, dass das römische Gesetz besonders die mächtigen und auch die wohlhabenden Menschen in der Gesellschaft bevorzugte. Dass das Gesetz diesen Menschen größere Gunst erwies als anderen Menschen. Ich meine, wir müssen nicht in das römische Gesetz schauen, wir müssen einfach die Augen aufmachen und in unser Leben hineinschauen. Dann wird uns deutlich und bewusst, dass die Welt so ist, dass diejenigen, die reich sind, diejenigen, die Einfluss haben, die Macht haben, diese Menschen werden immer bevorzugt, sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft, sei es auf der Arbeit. Menschen mit Ansehen werden immer bevorzugt. Und offensichtlich gab es auch in der Gemeinde diese Probleme. Und ich denke, diese gab es nicht nur damals vor 2000 Jahren, sondern diese gibt es auch heute noch. Dass Menschen mit Ansehen, mit Geld bevorzugt werden. Wir lesen etwas später im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17, gerade über wohlhabende Menschen, wie Timotheus oder wie diese wohlhabenden Menschen in diesem Zeitlauf leben sollen. Dort heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Es gab offensichtlich reiche, wohlhabende Menschen in der Gemeinde, die ihre Hoffnung auf ihr Wohlstand setzten. Und es liegt auch sehr nahe, dass man eher den wohlhabenden Menschen Gunst erweist, dass man eher die wohlhabenden Menschen bevorzugt als die weniger wohlhabenden Menschen. Natürlich nehmen wir diese Menschen mehr in Schutz, weil irgendwann können sie uns ja auch mal helfen, nicht wahr? Natürlich nehmen wir diese Menschen in Schutz und wollen keinen Ärger mit ihnen haben, weil vielleicht hören sie irgendwann auf, der Gemeinde Geld zu spenden. Und solche Dinge, solche natürlichen Dinge können einen durch den Kopf schießen. Und Paulus sagt, pass auf, achte darauf, dass du diese Menschen nicht bevorzugst. Dass du im Allgemeinen, auch wenn es um Witwen geht, auch wenn es um Älteste geht, niemanden bevorzugst, dass du niemandem Gunst erweist, sondern nüchtern und neutral mit den Menschen umgehst. Es ist nicht im Sinne des Herrn, wenn wir Wohlhabende mehr schätzen und mehr gutheißen als weniger Wohlhabende. Als Jesus auf diese Erde kam, ist er nicht zu den Wohlhabenden und zu den Reichen gegangen. Er ist zu den Armen gegangen. Jesus ist zu den Sündern gegangen. Jesus hatte Gemeinschaft mit Zöllnern und mit Prostituierten. Er ist zu denen gegangen, die bedürftig waren, die einen Arzt gesucht haben, die einen Arzt gebraucht haben. Und diesem Vorbild soll Timotheus und sollen wir alle nacheifern. Jakobus ermahnt uns in seinem Brief auf ähnliche Weise in Kapitel 2, Vers 1, ich lese den Vers vor. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Bevorzugt niemand in der Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass es bei uns in der Gemeinde einen sehr, sehr starken Klassenunterschied gibt, dass wir Millionäre haben und sehr, sehr arme Bettler. Das sehe ich bei uns in der Gemeinde nicht. Aber dennoch kann es doch auch vorkommen, dass wir den einen oder anderen mehr bevorzugen. Wiederum wegen dem Charakter oder wegen dem Einfluss, welcher die Person hat. Und so fühlen wir uns zu diesen Personen mehr hingezogen als zu anderen und die anderen lassen wir auf der Strecke liegen. Aber ein Gemeindeleiter, wie es ein Timotheus war oder auch bei uns in der Gemeinde, wir sollten Friedensstifter sein und keine Parteiungen schaffen. Ein Ältester sollte nach Einheit streben und nicht nach Spaltung. Und indem er andere Menschen bevorzugt, entstehen automatisch Spaltungen, Parteiungen, Zwietracht. Das ist, was automatisch kommen wird. Wie sollen wir uns in der Gemeinde verhalten? Ja, Alex? Ich lese ergänzend noch Jakobus 2, 8 und 9 vor. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Danke für die Ergänzung. Ich wollte gerade darauf eingehen, dass das Gebot unseres Herrn darin besteht, dass wir einander lieben sollen, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selber. Genau das, was Jakobus uns hier aufzeigt. Danke, Alex. Darin werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind, indem wir nicht andere Menschen bevorzugen. Vorurteile über den anderen haben. Und prüfen wir uns selbst vor Gott. Über welche Person in der Gemeinde hast du Vorurteile? Und lass uns mit Gott ringen und Gnade flehen, dass er uns hilft, dass er unser Herz verändert, weil er alleine kann es. Er kann es. Durch das Blut Jesu kann er uns vollständig reinigen und heiligen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ist er treu und gerecht, dass er uns davon befreit und reinigt. Die zweite Aufforderung, die Paulus Timotheus hier gibt, nachdem er sagt, dass er diese Dinge, also den Umgang mit Witwen und Ältesten, ohne Vorurteil beachten sollen. Das zweite ist dann, die Hände lege niemandem schnell auf in Vers 22. Also Timotheus soll nicht vorschnell mit der Einsegnung von Ältesten sein, wenn wir es so ausdrücken können. Denn im Kontext geht es um die Ältesten. Und mit dem Händeauflegen meint Paulus genau das, dass Timotheus nicht schnell jemanden in den Dienst einsegnen soll. Jemanden die Hände aufzulegen bedeutet kurz gesagt die Tauglichkeit einer Person, also die Fähigkeit, den Charakter, die Tauglichkeit einer Person zu bestätigen und sie offiziell und öffentlich durch Hände auflegen in den Dienst zu führen. Das ist der Gedanke die Symbolik durch diese Praxis. Und diese Praxis finden wir schon im Alten Testament. Dort hat sie ihren Ursprung. Lasst uns hier ganz kurz gemeinsam 4. Mose aufschlagen, wo wir ein wunderbares Beispiel von dieser Praxis sehen. 4. Mose 27, ab Vers 18. Dort wird uns das Bild gezeigt, wie Mose den Staffelstab an Josua weitergeben soll, wie Mose Josua in den Dienst einsetzt und Josua dann praktisch an der Stelle von Mose weiter das Volk führen soll, in der Zukunft, wenn Mose stirbt. Dort heißt es ab Vers 18, und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und stelle ihn vor Eleazar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde, also öffentlich, und gib ihm Befehl vor ihren Augen. Und lege von deiner Würde auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Kinder Israel ihm gehorche. Und er soll vor Eleazar, dem Priester, treten und er soll für ihn das Urteil der Urim für den Herrn befragen. Nach seinem Befehl sollen sie ausziehen und nach seinem Befehl sollen sie einziehen, er und alle Kinder Israel mit ihm, ja die ganze Gemeinde. Und Mose tat so, wie der Herr ihm geboten hatte. Schaut, hier wird Josua als ein Mann beschrieben, auf dem der Geist Gottes war. Also er ist fähig, diesen Dienst auszuführen. Und übrigens hat Gott ihn dafür berufen. Und Gott und Mose legte praktisch seine Hände auf ihn vor der Öffentlichkeit, vor der ganzen Gemeinde und bestätigte seine Tauglichkeit und setzte ihn ein für den Dienst, der auf ihn zukommen wird. Hier haben wir diese Praxis und wir finden sie mehrfach im Alten Testament. Und daher rührt auch diese Praxis. Durch das Auflegen der Hände zeigt man symbolisch, dass jemand für den Dienst eingesegnet wird und fähig ist, auch diesen Dienst auszuführen. Und wir sehen, dass die Apostel diese Praxis übernommen haben und die ersten Ältesten in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte so eingesegnet haben. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass, wie wir schon im 1. Timotheusbrief oder beziehungsweise im 2. Timotheusbrief gelesen haben, dass die Ältesten, die von den Aposteln eingesegnet wurden, Timotheus eingesegnet haben und diese Praxis wird bis heute in die Gegenwart weitergeführt, dass Älteste durch die Handauflegung andere Älteste in den Dienst einsegnen. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die durch diese Praxis, durch diese Handlung ausgedrückt wird, nämlich es wird die Vereinigung und die Identifikation mit dem Eingesegneten sichtbar. Also derjenige, der die Hände auf den Eingesegneten legt, vereinigt sich praktisch mit ihm und identifiziert sich mit ihm. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit oder dass wir diese Sache hier verstehen. Ich will es versuchen zu erklären. Dieser Ursprung mit den Händen auflegen, wie es gerade Mose bei Josua getan hat, finden wir noch weiter am Anfang von 2. Mose, wo Gott befiehlt, dass wenn wir gesündigt haben oder wenn die Israeliten gesündigt haben und ein Opfertier bringen, damit das Tier geopfert wird für ihre Sünden, dann sollen sie ihre Hand auf das Tier legen, nicht wahr? Praktisch symbolisieren sie identifizieren sich mit diesem Tier. Sie sagen, all meine Schuld liegt auf diesem Tier und dann wird dieses Tier geopfert und das Blut wird vergossen auf dem Altar und Sühnung für seine Sünden wird gewirkt. Lass uns 3. Mose aufschlagen, Entschuldigung, 3. Mose, ich will es euch vorlesen, ihr wisst es selber, aber lasst uns Gottes Wort sprechen hier. 3. Mose 4, Vers 15, dort heißt es, und die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen vor dem Herrn und man soll den Stier vor dem Herrn schlachten. Hier ist diese Symbolik. Wenn jemand gesündigt hat, Oder vielleicht auch, wenn das Volk gesündigt hat, dann sollen die Priester oder auch die Ältesten ihre Hände auf den Stier legen. Das Stier oder das Tier wird geschlachtet werden und man identifiziert sich mit diesem Tier. Und anstelle, dass der Mensch stirbt für seine Sünden, stirbt das Tier. Und genau dasselbe ist mit unserem Herrn Jesus, das Lamm Gottes, passiert. Und dieselbe Handlung geschieht, wenn wir im Glauben auf ihn blicken, dann identifizieren wir uns mit ihm und unsere Sünden werden auf ihn gelegt und er wurde für uns geschlachtet, damit wir Sühnung von unseren Sünden empfangen. Das ist der Schatten des Alten Testaments und in unserem Herrn Jesus Christus sehen wir das vollkommene Bild. Aber genau diese Praxis führte dann, oder das ist die Symbolik, man identifiziert sich mit diesem Tier. Und wenn wir die Hände auf jemanden legen, um ihn einzusegnen, dann bestätigen wir nicht nur seine Tauglichkeit und bestätigen ihn öffentlich für den Dienst, sondern wir identifizieren uns auch mit dieser Person. Wieso führe ich das so weit aus? Was genau will Paulus uns aufzeigen? Gehen wir nochmal zurück. Paulus sagt hier, die Hände lege niemandem schnell auf. Es ist eine gefährliche Sache, weil wir uns mit dieser Person identifizieren. Die Person, welche einsegnet, die Person, welche die Hände auflegt, macht sich mitverantwortlich für das, was die eingesegnete Person in ihrer Amtszeit tut. Das ist, was Paulus hier aufzeigen will. Das ist, was er damit meint, wenn ich sage, dass die eingesegnete Person oder die einsegnende Person identifiziert sich mit der eingesegneten Person. Sie macht sich mitverantwortlich für all das, was die Person später in ihrer Amtszeit tun wird. Und deswegen lege die Hände nicht schnell auf. Segne nicht schnell Leute in den Dienst ein. Entscheide nicht vorschnell, sondern prüfe, forsche, lass die Leute sich bewähren, beobachte. Und wenn du dir sicher bist, dass diese Person tauglich ist, wenn du dir sicher bist, dass diese Person einen guten und treuen Dienst machen wird, dann segne ein. Das ist, was Paulus hier sagen will. Alex, du wolltest was sagen? Alex fragt, diese Praxis mit den Händen auflegen passiert ja nicht nur dann, wenn wir Älteste einsegnen, sondern auch, wenn man zum Beispiel kleine Kinder einsegnet oder auch Ehepaare einsegnet. Sie werden gesegnet, danke Johann, ja genau. Was passiert dort, macht man sich da auch eins mit ihnen? Nun, ich denke, in gewisser Weise identifiziert man sich immer mit der Person, für die man betet oder die man die Hände auflegt. Ich denke, wolltest du darauf hinaus, wenn zum Beispiel eine Ehe irgendwann zu Bruch geht, dass die Person dann sich mitverantwortlich macht? Ich denke nicht, dass Gott uns für diese Sache vor Rechenschaft ziehen wird, sondern die Person, die die Ehe dann bricht oder sowas, sie wird vor Gott zurechtgewiesen werden, nicht derjenige, der einsegnet. Ich denke, wieso ich darauf hier so eingehen will, ist, hier geht es um die Gemeinde Gottes, die Jesus Christus durch sein Blut erkauft hat. Und deswegen ist es so eine ernste Angelegenheit. Deswegen machen wir uns mitschuldig, wenn wir vorschnell, einfach willkürlich, ohne großartig nachzudenken, Leute in den Dienst einsegnen. Ich denke, der Punkt ist gut. Diese Praxis soll uns einfach deutlich machen, dass es keine leichte Sache ist, die Hände auf jemanden zu legen. Dass es im Allgemeinen eine Verantwortung ist, die man da mit sich trägt. Ja, Luise? Wir werden uns gleich noch ein paar Stellen anschauen, die uns verdeutlichen, was passieren kann, dass man sich mitschuldig machen kann an Sünden von anderen Menschen. Genau, vielleicht beantwortest du dann diese Frage, die du gestellt hast. Ich denke auch, der Kontext, den wir jetzt gleich betrachten werden, der zeigt uns deutlich, wieso oder dass es gerade deshalb so schlimm ist, jemandem vorschnell die Hände aufzulegen, dass wir uns an den Sünden, die er dann begehen könnte, mitschuldig machen. Schaut mal, das ist dann die dritte Aufforderung, die Paulus an Timotheus weiter sagt in Vers 22, und habe nicht Teil an fremden Sünden. Deswegen, das war nicht irgendwie von mir erdacht, dass wir uns identifizieren mit der Person, die wir einsegnen und uns mitschuldig machen an den Dingen, die er dann falsch machen würde oder könnte, sondern Paulus sagt uns hier, habe nicht Teil an fremden Sünden. Und das ist genau das. Wenn er jemanden einsegnet, der dann später, nach ein paar Jahren, wo sich herausstellt, dass er die Inspiration der Heiligen Schrift leugnet und die ganze Gemeinde in die Irre führt, Timotheus würde sich mitschuldig an dieser Sünde machen. Oder wenn er jemanden einsegnet, der irgendwann nach ein paar Jahren sagt, ja, Jesus Christus, das Opfer ist genug, aber du musst noch diese und jene Werke des Gesetzes tun. Würde Timotheus sich mitschuldig machen an diesen Sünden? Seht ihr, das sagt uns der Text, das sagt nicht ich. Und deswegen ist das Gewicht so groß, dass wir nicht vorschnell die Hände auf jemanden einsegnen. Ich denke, die Frage, was mit Ehepaare ist oder so, da habe ich jetzt keine Antwort auf die schnelle parat. Aber in diesem Kontext geht es um Älteste, die wir nicht zu schnell einsegnen sollen, sondern dass wir sie prüfen sollen, dass wir sie bewähren lassen, dass wir sie beobachten. Und wenn wir uns sicher sind, diese Menschen sind tauglich, diese Menschen sind treu, das sind Streiter Jesu Christi und sie werden der Gemeinde Gutes tun, dann lasst uns sie einsegnen. Wenn wir aber merken, irgendwas stimmt da nicht, wir sollen nicht zu schnell die Hände auflegen. Diese Tatsache, dass wir uns mitschuldig machen an den Sünden anderer, betrifft nicht nur Timotheus oder einen geistlichen Leiter, indem er die Hände auflegt, sondern auch allgemein uns Christen. Lasst uns hierzu eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Johannesbrief aufschlagen, dass wir sehen, dass diese Wahrheit bestätigt wird, dass wir uns tatsächlich mitschuldig machen können an den Sünden von anderen Menschen. Ich lese ab Vers 8, 2. Johannes ab Vers 8. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, also wenn jemand euch nicht das Evangelium Christi bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Das ist eine harte Aussage. Im Kontext geht es um die Verführer, um den Antichristen sozusagen, derjenige, der die Menschen vom wahren Evangelium wegführen will. Und wenn wir solche Leute grüßen, dann machen wir uns teil an ihren bösen Werken. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, aber auch in Hesekiel im Alten Testament. Es gibt mehrere Beweise, die für diese Tatsache sprechen, dass wir uns tatsächlich mitschuldig machen können an den Sünden anderer Menschen, wenn wir unbedacht wandeln und wenn wir leichtfertig mit dem Evangelium von Jesus Christus umgehen. Wir merken, wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um das Evangelium geht, dann ist Gott kompromisslos. Und er will, dass wir sorgfältig mit diesen Dingen umgehen. Und vor allen Dingen diejenigen, die die Gemeinde leiten, stehen in dieser großen Verantwortung, dem Evangelium treu zu sein, der Gemeinde treu zu sein und dafür zu sorgen, dass treue und fleißige Nachfolger die Gemeindearbeit übernehmen werden. Ihr kennt alle diese gelben Schilder. An manchen Stellen gibt es solche gelben Schilder, wo dran steht, Eltern haften für ihre Kinder, nicht wahr? Solange die Kinder noch nicht volljährig sind oder vielleicht bis zum 16. Lebensjahr, sind die Eltern verantwortlich für ihre Kinder. Das, was die Kinder verbocken, das müssen dann die Eltern mehr oder weniger ausbaden. Sie sind mitverantwortlich für das, was die Kinder machen. Und genau dieses Prinzip zeigt Paulus hier auf. Timotheus, du bist mitverantwortlich. Sei gewissenhaft in dem, was du tust. Nun abschließend fasst Paulus diese Aufgaben zusammen, indem er zu Timotheus sagt, bewahre dich selbst keusch oder bewahre dich selbst rein. Und dieses Wort rein bedeutet, moralisch und auch rechtlich unschuldig zu sein. Also dass er moralisch, das heißt in seinem Wesen nach der Heiligung strebt, dass er selber danach schaut, dass er rein ist, dass er heilig ist, dass er vor Gott untadelig lebt, aber auch rechtlich, dass er das ausführt, was Paulus gerade gesagt hat. Schau, dass du in diesen Dingen rein bleibst. Schau, dass du dich um das Wohl der Witwen und Bedürftigen in der Gemeinde kümmerst. Schau, dass du dich um das Wohl der treuen Ältesten kümmerst, aber auch diejenigen ermahnst, die in Sünde leben. Schau, dass du nicht zu vorschnell Hände auflegst und Leute einsegnest. Bewahre dich in all diesen Dingen rein. Das ist sozusagen der Appell, den Paulus hier an Timotheus weitergeben will. Und jeder Christ wird auch im Blick auf die Ewigkeit oder auf das Kommen Jesu Christi aufgefordert, diese Reinheit, diese Heiligkeit zu bewahren. Wenn wir den ersten Johannesbrief aufschlagen, eine Stelle, die mich immer wieder neu bewegt, die mich immer wieder neu motiviert und anspornt, für den Herrn zu leben. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich, hier ist dasselbe Wort gebraucht, reinigt sich, so wie er rein ist. Also Timotheus soll nicht nur darauf schauen, dass er selber rein ist und dass er diese Dinge in der Gemeinde beachtet, sondern jeder von uns, und das ist mein Appell heute Abend, soll darauf achten, dass wir uns selbst reinigen, so wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, jeder, der die Erscheinung des Herrn Jesus lieb hat, jeder, der diese Hoffnung der Wiederkunft Jesu hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Jesus ist vollkommen rein und wir schauen auf ihn und bemühen uns mit Furcht und Zittern, diese Reinheit zu erarbeiten. Nicht die Rettung zu erarbeiten, sondern die Reinheit zu erarbeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass nicht nur die Ältesten aus der Gemeinde darauf achten, diese Dinge zu praktizieren, dass nicht nur die Ältesten Ehrfurcht vor dem Dienst haben, den Gott ihnen gegeben hat, sondern dass wir als gesamte Gemeinde verstehen, wie wertvoll und wie wichtig es ist, in der Reinheit zu wandeln. Nicht nur in der persönlichen, moralischen Reinheit, sondern auch darauf zu achten, dass die Gemeinde in Reinheit lebt und wandelt. Denn wir als Gemeinde, wir haben es letzte Woche gesehen, sind dafür verantwortlich. Wenn wir bei 2 oder 3 Zeugen, wenn ein Ältester sündigt, soll er ermahnt werden. Und da ist die Gemeinde angesprochen. Wir sollen darauf achten, dass die Gemeinde eine reine Gemeinde ist, denn sie gehört dem Herrn Jesus, sie gehört Gott und sie schauen uns über die Schulter und sie erfreuen sich, wenn sie auf ihre Gemeinde schaut, wenn Gott auf seine Gemeinde schaut und er sieht, dass sie in Reinheit lebt. Und diese Anweisungen sind gegeben genau dazu, dass wir danach trachten, mehr und mehr eine Gemeinde zu sein, die ihn erfreut, die ihn verherrlicht, die ihn ehrt und nach den Prinzipien lebt, die er selbst, Jesus Christus, uns in seinem Wort gegeben hat. So viel zu dem Wort Gottes. Gibt es hierzu vielleicht noch Anmerkungen oder Fragen? Auserwählt bedeutet abgesondert. Abgesondert oder für einen bestimmten Zweck auf die Seite gestellt. Das ist beschreibt dieses Wort auserwählt. Und wie ich vorher ganz kurz erwähnt habe, gibt es diese abgesonderten Engel, die Gott Tag und Nacht dienen, die seinem Willen gehorchen. Es gibt, ich glaube, 2 oder 3 Engel, die sogar bei Namen genannt werden in der Bibel. Aber hauptsächlich diese auserwählten Engel sind diejenigen, die nicht gefallen sind, diejenigen, die nicht in Sünde gefallen sind. Das sind die auserwählten Engel. Manchmal werden sie auch heilige Engel genannt. Wir lesen zum Beispiel im Judasbrief und soweit ich weiß, im 2. Petrusbrief, dass es Engel gibt, die sogar in Ketten der Finsternis gefesselt sind bis zum Tag des Gerichts. Dann gibt es wiederum Engel, die gefallen sind und die Diener des Teufels sind und jetzt als Dämonen auf dieser Erde wirken. Und dann gibt es wiederum diese Heiligen, diese auserwählten Engel, die nicht gefallen sind, die Gott bewahrt hat in seiner Gnade und die ihm Tag und Nacht dienen. Das in aller Kürze. Ja. Ich war mir nicht sicher, bei meinem Studium, da bin ich ziemlich lange da hängen geblieben, aber dann dachte ich mir, das ist nicht der Fokus, um die Engel soll es hier nicht gehen, aber es ist trotzdem eine berechtigte Frage. Ja. Ja, wenn es soweit keine Fragen mehr gibt, dann würde ich diese Bibelstunde gerne mit Gebet abschließen, die dürft dazu aufstehen. Ja? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir so sehr, dass du die Gemeinde erkauft hast, dass du uns erkauft hast, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold erlöst wurden von unserem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi, eines Lammes ohne Fehl und ohne Makel. Du hast dich hingegeben. Und Herr, du hast die Gemeinde nicht nur erkauft, sondern du hast der Gemeinde auch Richtlinien gegeben, an die sie sich halten sollen. Und ich bitte dich so sehr, dass du die Wahrheiten, die heute gesprochen wurden, wenn sie von dir gekommen sind, dass du sie in unseren Herzen bewahrst und aufgehen lässt, dass wir ihnen Glauben schenken und dass wir mehr und mehr danach trachten, dir gehorsam zu sein und eine Gemeinde zu sein, die rein ist, an der du dich freust und in der du verherrlicht wirst. Sei du besonders den Ältesten und den Leitern in dieser Gemeinde gnädig, dass sie diese Dinge ohne Vorurteil beachten und dass wir voller Freude, aber auch voller Ehrfurcht den Dienst ausführen, den du uns gestellt hast, zu deiner Ehre. Amen.